Das ist eine weitere Nachrede gegenüber den Führern des jüdischen Volkes. Wir haben ja gesehen, die ganze Angelegenheit in Johannes 8, 1 bis 11 hat am frühen Morgen im Tempel stattgefunden und schließlich durch das Wort des Herrn Jesus, das die Gewissen überführt hat, kam es dazu, dass alle weggelaufen sind und der Herr nur noch mit der Ehebrecherin allein dastand. Und er gab ihr eine neue Möglichkeit, einen völligen Neuanfang zu machen, weil er natürlich wusste, was im Herzen dieser Frau vorgegangen war. Es war ja nicht so, dass diese Frau unbußfertig war und er sagt, auch ich verurteile dich nicht, geh hin. Nein, er sagt, geh hin und sündige nicht mehr. Weil ihm klar war, dass diese Frau eine radikale innere Umkehr gemacht hatte. Und dann kam es aber zu einer weiteren Begegnung mit den Führern im Tempel. Darum geht ja Vers 12 weiter. Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach. Und gerade in dem nächsten Satz, der hier zitiert wird aus dem Mund des Sohnes Gottes, wird Licht gegeben auf das, was vorhin geschehen ist. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wie wir schon gesehen haben, er hat die vier Leuchter im Frauenvorhof, die extra für das Laubhüttenfest gebaut worden waren und von Bedeutung waren, die hatte erläutert, dass er dieses nächtliche Licht ist oder dieses Licht in der Nacht und dass eben die, die umkehren und ihm nachfolgen, die können das Licht des Lebens haben und werden nicht mehr in der Finsternis wandeln. Und das war natürlich ein ganz direkter Bezug auf die Situation dieser Frau, die eine innere, völlige Umkehr erlebt hatte. Nun haben wir diese weitere Rede gesehen bis Vers 20 und es wird dort erleuchtet, dass das im Frauenvorhof war, nämlich in der Schatzhalle. Und Vers 21, da schließt Johannes nochmals eine öffentliche Unterredung des Herrn Jesus mit den Führern des Volkes an. Er sprach nun wiederum, sehen wir wieder dieses Wort wie in Vers 12, wiederum nun redete Jesus. Das markiert hier eben eine neue Begegnung. Und jetzt Vers 21 wieder, eine neue Begegnung, aber wieder mit den Führern. Er sprach nun wiederum zu ihnen, ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und werdet in euren Sünden sterben. Wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. Und dieser Ausdruck, ihr werdet in eurer Sünde sterben, das hat wieder einen Rückbezug zu Kapitel 8, Vers 7. Nicht wahr? Und das zeigt wieder, wie wichtig es ist, dass diese Verse ja nicht fehlen im Johannesevangelium. Dort sagte nämlich der Herr Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und damit war klar, sie waren in ihrer Sünde. Und hier sagte Herr Jesus, und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Vers 22, da sagten die Juden, und wir wissen, das bedeutet immer die führenden Juden, er will sich doch nicht selbst töten. Dass er spricht, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. Nun, das haben wir auch schon früher besprochen, bei der Sammlung von Missverständnissen über Wörter und Sätze im Johannesevangelium. Sie haben nicht verstanden, was das bedeutet, dass er weggeht. Sie meinten, das bedeute Selbstmord. Vers 23. Und ihr sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt. Ich bin nicht von dieser Welt. Und hier haben wir wieder einen Rückbezug zu dem Vorwort des Johannesevangeliums. Das wird ständig in all diesen Abschnitten und Kapiteln des Johannesevangeliums als Auslegung des Vorwortes eingesetzt. Und so heißt es in Vers 10, Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er kam von oben in die Welt. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Und hier macht der Jesus also klar, dass sie von denen sind, von dieser Welt, die ihn eben nicht kannten und auch nicht aufnahmen. Nochmals, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Er ist das Licht, das in die Welt kam. Ihr seid von dieser Welt und diese Welt kannte ihn nicht, sagt das Vorwort. Ich bin nicht von dieser Welt. Denn er ist ja das Wort, das von oben her kam und Fleisch wurde. Johannes 1, Vers 14. Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Also nochmals zweimal dieser Rückbezug auf 8, Vers 7. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe. Ihr werdet in euren Sünden sterben. Vers 25. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du? Ja, er sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Ich es bin, das ist auf Griechisch einfach ego eimi. Das ich bin, ja? Und wir haben ja gesehen, der Herr Jesus ist nach Jeremia 17 die Quelle, der Herr, die Quelle des Lebens. Und so hat er sich ja am Laubhüttenfest am letzten Tag vorgestellt. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Nun, sie kennen ihn nicht. Und darum stellt er die Frage, stellen sie die Frage, wer bist du? Jesus sprach zu ihnen, durchaus das, was ich auch zu euch rede. Eine ganz gewaltige Antwort. Das bedeutet, alles, was der Herr Jesus redete, jedes Wort, jeder Satz, drückte genau die Wahrheit aus über seine Person. Ich habe diese Tage auch schon gesagt, in der Welt wird gesagt oder gedacht, Worte sind da, um Gedanken zu verbergen. Das ist diese Verlogenheit, die man auch in breiten Teilen in der Politik erlebt. Ja? Das, was geredet wird, ist gar nicht das, was man unbedingt meint. Und es wird oft geredet, um Dinge zu verbergen, die man eben nicht zeigen möchte. Und der Herr Jesus kann auf die Frage, wer bist du, antworten, durchaus das, was ich auch zu euch rede. Nicht wahr? Wir haben schon gesehen im Kapitel 1, wie Leute abgesandt wurden von den Führern zu Johannes dem Täufer und sie wollten auch wissen, wer er ist. Und er sagte, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht der Prophet, ich bin auch nicht Elia, der Prophet, der in den Himmel gefahren ist. Wer bist du? Stimme eines Rufenden in der Wüste, nach Jesaja 40. Und der Jesus kann wirklich sagen, auf die Frage, wer bist du? Durchaus das, was ich auch zu euch rede. Er ist das Wort Gottes. Und alles, was er sprach, als der Memra d'Adonai, das offenbarte, wer Gott ist. Und weiter sagt der Herr, vieles habe ich über euch zu reden und zu richten. Aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und ich, was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Und damit weist er sich wieder aus als der Prophet, denn wir haben das jetzt mehrmals wiederholt, 5. Mose 18, Vers 15, da sagt Gott, dass er dem Messias, dem Propheten, die Worte in den Mund legen wird. Alles, was er zu Israel sagen wird. Und wer nicht auf ihn hört, von dem werde ich es fordern, haben wir dort gelesen. Vers 27, sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. Wiederum, sie verstehen nicht, was er sagt. Das Wort Gottes spricht, sie verstehen nicht. Sie verstehen nicht, was das heißt, der mich gesandt hat. 28, da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Und da deutet er bereits an, dass sie ihn kreuzigen werden, erhöhen ans Kreuz. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Als er dies redete, glaubten viele an ihn. So eindrücklich. Welcher Mensch auf dieser Erde kann so sprechen? Wenn man fragt, wer bist du? Genau das, was ich sage. Römer 3 sagt, Gott ist wahrhaftig und jeder Mensch ein Lügner. Aber er kann sagen, ich bin genau das, was ich sage. Und wer könnte sagen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue? Das ist der Einzigartige. Und das hat dann wieder viele überführt, die dazugehört haben im Tempel. Und wir sehen, das ist also eine ausführliche Tempelrede, so wie wir das auch schon hatten in Kapitel 5. Diese lange Rede, die ja viele Parallelen aufweist, die war auch im Tempel. Und damit ist auch klar, dass der Herr Jesus da Hebräisch sprach, nicht Aramäisch. Ich habe ja schon erklärt, im Tempel, beziehungsweise in Jerusalem überhaupt, kam man mit Aramäisch gar nicht durch damals. In anderen Gegenden war Aramäisch wichtig, aber nicht in Jerusalem. Und darum ist klar, original war das alles Hebräisch gesprochen. Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Und wenn es heißt zu den Juden, heißt das, dass das führende Leute waren, die plötzlich jetzt da überzeugt worden waren. Das muss er sein. Aber die Frage ist, ist das echter Glaube oder nicht echter Glaube? Das Thema haben wir ja immer wieder gesehen. Es gibt solche, die glauben, aber der Herr kann sich ihnen nicht anvertrauen. Und es gibt solche, die wirklich glauben und Kinder Gottes werden. Und hier wird das ganz dramatisch. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Ach so, es gibt eben solche, die nur äußerlich Jünger sind und solche, die wahrhaftig Jünger sind. Judas war eben auch nicht ein wahrhaftiger Jünger. Und jetzt stellt sich da die Frage, die ihn hier anerkannt haben, sind sie wirklich wahrhaftige Jünger? Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Also ganz wichtig, wer echt zum Glauben kommt, der darf auch wissen, dass er Freiheit von Gott bekommt. Freiheit auch von der Macht der Sünde. Dass Süchte und Bindungen gebrochen werden durch ihn. Und man sieht, man muss da nicht ein Ritual machen, irgendein Fluchbrechungsritual, sondern man muss umkehren und ein wahrhaftiger Jünger werden und die Wahrheit wird euch frei machen, sagt der Herr Jesus. 33. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie sagst du, ihr werdet frei werden? Oh, jetzt berufen sie sich auf ihre Abstammung. Wir stammen von Abraham ab, wir sind Abrahams Same. Und wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kann man so etwas behaupten? Ich meine, das Volk Israel kam aus Ägypten, wurde ein freies Volk. Dann gingen sie durch die Wüste und kamen ins Land. Und sehr bald kam der erste Abfall und Kushan Rishathaim, schwarze doppelte Gottlosigkeit heißt der Name, von Aram Naharaim hat jahrelang Israel geknechtet, Fremdherrschaft, bis dann Othniel sie befreit hat. Und dann kam aber eine nächste Fremdherrschaft, nicht wahr? Und da kam es dann aber später zur Befreiung durch den Richter Ehud, der befreite Israel von Eglon. Und so geht das weiter. Die ganze Richterzeit ist ja eine Zeit, wo Israel immer wieder unter Fremdherrschaft war. Und denken wir, machen einen Sprung daran, wie Israel das jüdische Volk in die babylonische Gefangenschaft gekommen war. Für Jahrzehnte. Gut, dann kamen sie wieder zurück. Aber dann waren sie ständig unter Fremdherrschaft. Nämlich fortan unter persischer Fremdherrschaft. Dann kam die griechische Herrschaft von Alexander dem Großen. Und ja, es gab eine ganz kurze Zeit durch die Makkabäer, wo Israel nicht mehr unter Fremdherrschaft war. Aber dann bald, eben im Jahr 63 vor Christus, marschierte Pompeius mit der römischen Armee ein und Israel war unter Fremdherrschaft, bis auf diesen Zeitpunkt. Wie können die sagen, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen? Das geht gar nicht. Wie sagst du, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Das ist das Entscheidende, die Befreiung durch den Sohn Gottes. Eine Erlösung, die für alle Zeit ist, für die Ewigkeit ist. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Raum in euch findet. Und das muss man wieder sehen im Licht des Vorwortes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und jetzt sagt der Herr Jesus, weil mein Wort, er das Wort sagt, mein Wort findet keinen Raum in euch. Schrecklich. Sie sind also von denen, die ihn nicht aufnahmen. Obwohl, sie heißt, viele glaubten an ihn. Aber der Herr durchschaut sie. Und er zeigt auf, wo die Probleme liegen. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Und ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Oh, jetzt kommt eine Konfrontation. Aber sondergleichen. Der Jesus spricht ständig über seinen Vater und jetzt spricht er über ihren Vater. Sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Ja, ihr Stammvater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, würdet ihr die Werke Abrahams tun. Und das waren Werke aus Glauben, aber eben aus einem echten Glauben, der dazu führte, das heißt in 1. Mose 15, Abraham glaubte und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er wurde gerecht gesprochen, gerecht gefertigt durch Glauben. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten. Einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat. Merken wir, der Herr Jesus nennt sich Mensch hier selber. Das ist ganz wichtig im Johannesevangelium. Es ist eine Kampfschrift, wir dürfen nicht vergessen, gegen die Irrlehre der Gnostiker, die die wahre Menschheit des Herrn Jesus leugneten. Und er sagte, ihr sucht mich zu töten, einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren. Wir haben einen Vater, Gott. Und merken wir, es wird immer härter. Sowas haben sie bisher nicht gesagt, aber das ist eine Anspielung, dass sie sagen, dass Maria den Sohn Gottes geboren hätte durch Unzucht, vorehelichen Verkehr mit Josef. Unglaublich, ja, was hier gesagt wird. Und hier geht es ja um die Sache. Der Messias sollte von einer Jungfrau geboren werden. Jesaja 7, Vers 14. Und sie sagen, nein, du bist nicht der Messias. Du bist durch Hurerei geboren worden. Außerehelich. Wir haben einen Vater, Gott. Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst ausgekommen, sondern er hat mich gesandt. Ist uns schon aufgefallen, wie oft wir in all den vergangenen Kapiteln davon gelesen haben, dass der Herr Jesus gesandt worden ist? Und dieses Thema zieht sich durch wie ein roter Faden. Aber wir kommen bei dieser Thematik zu einem Höhepunkt im nächsten Kapitel, wo es dann um den Teich Siloa geht. Und Siloa heißt Gesandt. Aber davon später. Ich tippe nur ein bisschen an. Und schließlich sagt der Herr Jesus, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Das ist die Frage. Das Wort Gottes, das ewige Wort, kam in diese Welt, wurde Mensch. Und das sind Menschen, sie verstehen seine Sprache nicht. Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater. Und jetzt sagt er, wer dieser Vater ist, den er da meint. Das war bis jetzt irgendwie nicht ganz klar für sie. Was meint er mit euer Vater? Abraham ist unser Vater. Ist auch wieder ein Missverständnis um Wörter, ja? Euer Vater kann Verschiedenes bedeuten. Gott, sie sagen Gott. Wir haben einen Vater, Gott. Abraham ist unser Vater. Nein, jetzt sagt der Herr Jesus, was er meint. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Und versteht man, warum ich das in meiner Bibel wieder angestrichen habe, das Wort wollt? Weil es im Johannesevangelium auch ein Thema ist, das sich durchzieht und zeigt, dass der Mensch, auch der verlorene Mensch, hat einen Willen. Und dieser Wille macht ihn verantwortlich, ob er eben sich dem Sohn Gottes beugen will oder eben widersteht. Und hier sagt er ihnen, ihr wollt das tun, was euer Vater will. Und das ist der Teufel. Jetzt kommt die Konfrontation wirklich zu einem Höhepunkt, nicht wahr? Und man kann sich fragen, warum diskutiert der Herr Jesus mit diesen Leuten? Warum geht er nicht einfach weg und meidet die Konfrontation? Und warum argumentiert er und schließlich eben mit dieser Schärfe deckt er die Dinge auf und nennt sie beim Namen? Das ist doch irgendwie ganz anders später vor Kaiaphas. Da spricht er nichts. Und man erwartet, dass er irgendetwas zur Verteidigung sagt. Er schweigt. Es ist genauso wie in Jesaja 53. Wie ein Lamm stumm ist vor seinen Scheren. Wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. So schwieg er und tat seinen Mund nicht auf. Aber hier ist es ja ganz anders. Und ich meine, ihr könnt auch in Matthäus lesen, all die Diskussionen mit den Pharisäern, den Sadduzäern, den Herodianern und der Herr Jesus argumentiert. Und in Markus und in Lukas, aber dann überall, in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, vor dem Sanhedrin, wo es um die Kreuzigung geht, der Herr schweigt und sagt nichts. Warum? Der Punkt ist der, da war noch Hoffnung, dass sie hören und dass es etwas bringen würde. Aber als der Herr Jesus vor Kaiaphas stand, da war schon im Voraus festgelegt worden, worauf der Prozess hinausgehen soll. Und das war nach rabbinischem Recht absolut verboten. Man durfte nicht vor dem Prozess schon wissen, worauf der Prozess hinausgeht. Der Prozess musste ergebnisoffen sein. Und es war auch nötig, dass man Zeugen aufrief, die zugunsten des Angeklagten aussagen könnten. Aber wo? In Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Es wird so ausführlich beschrieben. Nie gab es einen Zeugenaufruf für. Ja, die waren ja nicht mehr da. Die sind ja geflohen. Nein, es gab zwei Zeugen draußen im Hof des Hohenpriesters. Johannes und Petrus. Aber die hat man nicht reingerufen. Und das war völlig gesetzlos. Und es gibt eine ganze Serie von etwa 20 Gesetzesverletzungen bei diesem Prozess. Und es war klar, er muss sterben. Und darum hat der Herr Jesus nicht mehr gesprochen. Es gibt eine Zeit, wo man sprechen muss, sich verteidigen muss, wo man die Dinge klären muss. Und es gibt Situationen, wo es falsch wäre, wenn man die Dinge nicht versucht zu klären. Es kann nämlich sein, in gewissen Situationen, wo wir auch hineinkommen können im Leben, auch vielleicht in der Arbeitswelt, wo es bedeuten würde, wenn wir schweigen, dass wir anerkennen eine falsche Beschuldigung. Schweigen kann auch bedeuten Einverständnis. Und wo es unbedingt nötig ist, dass wir die Sache klarstellen, um der Wahrheit und um der Gerechtigkeit willen. Aber wenn die Situation eintritt, wo klar ist, es ist alles gelaufen, dann kann der Moment kommen, wo man gar nichts mehr sagt, wo man schweigt. Der Herr Jesus redete aber einmal noch vor Kaiaphas. Aber da hat er einen Trick angewendet. In 3. Mose 5 steht, wenn man unter Schwur gestellt wird, dann muss man aussagen. Und der hohe Priester sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest. Und wenn der Herr Jesus dann geschwiegen hätte, dann hätte er das Gesetz gebrochen. Denn wenn man unter Schwur gestellt war, musste man aussagen. Und darum hat er dort gesprochen. Aber sonst hat er geschwiegen. Aber eben, man muss unterscheiden, vorher und dann dort. Nicht jede Situation ist gleich. Und da ist der Herr Jesus wirklich bis aufs Äußerste gegangen und hat ihnen klar gezeigt, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er war ein Menschenmörder von Anfang an. Und jetzt wird klar, er hat ja immer wieder gesagt, ihr sucht mich zu töten. Ihr macht genau das, was euer Vater will. Er will morden. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Ja, wo hat das begonnen? Ja, er wusste, wenn Adam und Eva sich vergreifen an dem verbotenen Baum, dann werden sie sterben. Und das wollte er. Und darum hat er Eva verführt. Und Eva hat ihren Mann angeleitet und der Tod kam in die Welt. Und da wurde klar, der Teufel ist ein Menschenmörder. Er hasst die Menschheit. Am liebsten möchte er die ganze Menschheit umbringen. Nur weil Gott sagt, hier nicht, da nicht, kann er es nicht. Aber sonst gäbe es die Menschheit schon längst nicht mehr. Und darum wird er auch genannt der feuerrote Drache in Offenbarung 12. Aber man muss wissen, dass das Wort feuerrot, das dort verwendet wird in Offenbarung 12, das wird verwendet in Offenbarung 6 für das feuerrote Pferd, das das Symbol ist dort von dem massenweisen Blutvergießen. Also feuerrot ist auch blutrot. Der blutrote Drache, das ist der, der hinter all dem Blutvergießen der Menschen steht. Das war, um ein aktuelles Thema zu nehmen, seine Freude, was in Beirut geschehen ist. Diese unglaubliche Explosion. Und es wird berichtet, eine Frau aus der Schweizer Botschaft, die zum Spital ging, auf dem ganzen Weg, überall war alles eine Spur von Blut. Er ist dieser blutrote Drache, der Menschenmörder von Anfang. Ja, von Anfang. Von 1. Mose 3 an. Ja, natürlich. Aber der Anfang ist doch in 1. Mose 1,1. Ja, natürlich. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist der erste Schöpfungstag, dann kommt der zweite, der dritte. Ja, aber wenn die Schöpfungstage, wie manche denken, nur so symbolisch sind für einige Milliarden Jahre, dann wäre eigentlich der Sündenfall nicht mehr am Anfang gewesen, oder? Aber das macht klar, 1. Mose 3 ist zeitlich so nahe bei 1. Mose 1,1, dass man sagen kann, der Sündenfall fand statt damals am Anfang. Ist klar, oder? Ja, ist klar. Er ist der Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ihr Vater. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Und jetzt kommt ein Satz. Wieder so gewaltig. Wer von euch überführt mich der Sünde? Und das müssen wir jetzt auch wieder sehen als einen Rückbezug auf 8, Vers 7. Dieser Text gehört dazu. Dort sagt der Herr Jesus den Führern im Tempel, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein. Und dann gingen sie. Aber er kann hinstehen und sagen, wer von euch überführt mich der Sünde? Und weiter, wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Nun, das ist wieder ein Rückbezug auf Johannes 1 im Vorwort, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Und weiter im nächsten Vers heißt es dann, dass sie aus Gott geboren sind. Aus Gott. Und das ist es eben. Wer aus Gott ist, das heißt aus Gott geboren, ein Kind Gottes, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Weil ihr nicht wiedergeboren seid. Also waren das eben keine wahrhaftigen Jünger. Und darum musste Herr Jesus das aufdecken. Es ist so etwas Schreckliches, ein Namenschristentum. Eben ein Scheinglaube an Jesus Christus. Jesus das hier auf. Ich möchte hier noch eine Verbindung machen zum ersten Johannesbrief. Und zwar erklärt dort Johannes, wie man Irrlehrer, Verführer aufdecken kann. Es ist wirklich eine Kampfschrift, was dieser alte Mann da schrieb. Und er sagt unter Inspiration des Heiligen Geistes in 1. Johannes 4, Vers 6. Ich lese des Zusammenhangs wegen von Vers 4. Ihr Seid als Gott, Kinder. Also er spricht die Gläubigen an in seinem Brief, und zwar als Kinder Gottes. Und er sagt, ihr seid als Gott. Also sie sind solche wie der in Johannes 8, die hören Gottes Wort. Ihr seid als Gott, Kinder, und habt sie, das sind die falschen Propheten, die Antichristen von Vers 1 bis 3 zuvor, überwunden. Weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Sie, das sind die falschen Propheten, die Antichristen, sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus der Welt. Das heißt nach dem Grundsatz und Geist der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer ist jetzt wir? Er sagt ja den Lesern, ihr seid aus Gott, Kinder. Und jetzt sagt er, wir sind aus Gott. Damit meint er sich selbst und die Apostel. Der Brief beginnt ja mit der Beschreibung, wie der Herr Jesus in diese Welt kam und einen Neuanfang setzte. 1,1 im 1. Johannesbrief, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und mit unseren Händen betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Das ist das Wort, das Fleisch war und in diese Welt kam. Und sie haben ihn gehört, sie haben ihn mit den Augen gesehen, aber noch mehr, sie haben ihn angeschaut, ganz genau. Und sie haben ihn sogar berührt und festgestellt, das ist nicht ein Geist, der einen Scheinleib hatte. Und nun, er sagt, was wir gehört, das sind die Apostel, die Zeugen. Und nun sagt er, ihr Kinder seid aus Gott. Und dann erklärt er in Vers 6, wir die Apostel, die Augenzeugen sind des Herrn Jesus und seines Kommens in dieser Welt, wir sind aus Gott. Und jetzt darauf will ich hinaus. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Also wer aus Gott geboren ist, der hört auf die Stimme der Apostel und dieser Zeugen Jesu. Also wer zum Beispiel sagt, ja, das hat der Apostel Paulus geschrieben und das war seine Meinung, er hat ja einen pharisäischen Hintergrund und das ist nicht mehr aktuell, das und so weiter. Merkt man, das ist ein anderer Geist. Und so kann man eben den Geist des Irrtums aufdecken. Der Geist der Wahrheit, der anerkennt das ganze Wort Gottes und eben auch die Lehre der Apostel im Neuen Testament. Und sehen wir, das deutet der Herr hier im Grundsatz schon an, 8, Vers 47 wieder. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. 48. Die Juden antworteten und sprachen zu ihm. Sagen wir nicht zu Recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr verunehrt mich. Jetzt schlagen die einfach wild zurück. Also es wird immer schärfer, ja? Jetzt würde vielleicht jemand von außen sagen, also diesen Konflikt kann man nicht mehr lösen. Da braucht es einen neutralen Mediator von außen. Der muss da dazukommen, nicht wahr? Es steigert sich. Er sagt, sie sind aus dem Teufel. Sie sagen, du hast einen Dämon, bist ein Samariter. Wir sind nicht aus Hurerei geboren. Es wird immer schärfer. Ja, es wird immer schärfer. Und dann heißt es, Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon. Er sagt einfach, es stimmt nicht. Er sagt die Wahrheit. sondern ich ehre meinen Vater. Und daran kann man es erkennen. Er hat die Ehre des Vaters gesucht und nicht seine. Jemand, der von einem Dämon besessen ist, der sucht nicht die Ehre des Vaters. Und er sagt, und ihr verunehrt mich. Nun, sehen wir all die Parallelen zu Kapitel 5. Es geht um das Thema Richten. Es geht um das Thema Ehre bei den Menschen, Ehre bei Gott. Es geht um das Thema in Johannes 5, dass sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Ja? Das wird noch von Bedeutung sein. Und dann sagt er Vers 50, ich aber suche nicht meine Ehre. Da ist einer, der sie sucht und der richtet. Wahrlich, wahrlich, jetzt kommt wieder ein Amen, Amen. Ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Da sprachen die Juden zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Ja, vorher waren sie in dem Fall doch nicht so ganz sicher. Abraham ist gestorben und die Propheten und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Ja, dieses Wort war ein bisschen kompliziert. Da müsste man fragen, was meinst du jetzt genau mit dem? Aber nein, sie sagen, jetzt ist klar, das geht gar nicht. Abraham ist gestorben, die Propheten, und du sagst quasi, wer ein echter Gläubiger ist, der wird den Tod nicht schmecken in Ewigkeit. Und sie sagen, Vers 53, bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Sie würden nicht sagen, mein Vater, ja? Aber er sagt, Avi, mein Vater. Und ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn und wenn ich sagte, ich kenne ihn nicht, würde ich euch gleich sein. Ein Lügner. Also er muss ja das sagen, was Wahrheit ist. Und darum sagt er, ich kenne den Vater. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Er sagt, meinen Tag sollte Abraham sehen. Was ist das? Nun, diese Rabbiner haben ihn sofort verstanden. Denn in der rabbinischen Literatur spricht man von den Yemot Mashiach, von den Tagen des Messias. Das ist die Zeit, wenn der Messias kommt, um zu herrschen. Und der Herr Jesus sagt, Abraham sah meinen Tag. Das heißt, er hat verstanden, der Messias wird einmal kommen. Der Tag des Messias. Und dann wird er herrschen in dieser Welt als König. Und Abraham sah das im Glauben und er freute sich darüber. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt. Und hast Abraham gesehen? Nein, er war damals 32 Jahre alt. Ist noch weit weg von 50. Aber sie sagen, du bist ja nicht mal 50. Und du willst Abraham gesehen haben, der 2000 Jahre früher gelebt hat. Und dann sagte Herr Jesus, Jesus sprach zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch. Ehe Abraham wurde, bin ich. Und da lohnt es sich, dass man in die Grundschule gegangen ist und Grammatik gelernt hat, ja? Also, ehe Abraham wurde, da müsste es doch heißen, wurde ich oder war ich, ja? Ich meine, er sagt nicht, ehe Abraham war, sondern ehe Abraham wurde, bevor Abraham ins Dasein kam, bedeutet das, da kam ich ins Dasein, ja? Wurde ich. Aber er sagt, bin ich. Ego eimi. Das ist Präsenz. Und der Satz ist eigentlich Präteritum, ja? ehe Abraham wurde. Und wenn man im Präteritum schreibt, muss man doch im Präteritum weiterfahren. Und der Herr Jesus sagt, ich bin. Er benutzt die Gegenwart, um sein ewiges Sein auszudrücken. Dass er nie irgendwann einmal ins Dasein gekommen ist. Er war immer. Im Anfang war das Wort. Und das kommt jetzt hier auf dem Höhepunkt zum Ausdruck, wer er ist. Sie wollten ja wissen, wer bist du? Ich bin. Und Sie verstehen, was das bedeutet. Er bezeichnet sich als der Ich bin, der ich bin. Und die Reaktion ist klar, Vers 59, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Es war noch zu früh, ein halbes Jahr vor seinem Tod. Und er sollte nicht gesteinigt werden. Psalm 22 sagt, dass seine Hände und Füße durchgraben würden. Der Jesus ging hinaus und dann beginnt Kapitel 9 direkt im Anschluss. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt.